Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor, ob in der Automatisierung, der Analyse großer Datenmengen oder beim Einsatz von Chatbots. Gleichzeitig stehen Unternehmen vor der Herausforderung, komplexe rechtliche Anforderungen wie die Europäische KI-Verordnung, Datenschutz und Haftungsfragen zu beachten. Unter dem Motto Compliance trifft Praxis KI verständlich anwenden, sprechen Rechtsanwalt Dr. Matthias Ortwein und Arian Siefert von der DIHK darüber, welche rechtlichen Rahmen gelten, wie KI rechtssicher eingesetzt werden kann und was beachtet werden sollte, wenn KI-Anwendungen in den Unternehmensalltag integriert werden.
Bei mir sitzt Matthias Ortwein von der Rechtsanwaltskanzlei SKW Schwarz und Experte für Digitalrecht. Hallo Matthias.
Hallo Arian, grüß dich.
KI ist nicht gleich KI. Das haben wir jetzt in unserem Podcast schon an mehreren Stellen festgestellt. Heute schauen wir uns an, was es mit dem Begriff GPAI auf sich hat. Also General Purpose AI, KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck. Und vor allem haben wir einen Blick darauf, was es mit dem rechtlichen Rahmen zu tun hat. Zum Beispiel mit Blick auf die KI-Verordnung. Matthias, GPAI, was ist das und wie unterscheidet sich das von anderen KI-Systemen, die wir bisher besprochen haben?
Ja, da muss man in der Tat erstmal nochmal sich klar machen. Ich glaube, wir haben das schon mal in einem der Podcasts angesprochen, den Unterschied zwischen KI-System und KI-Modell, wie das die KI-Verordnung macht. Also, dass sie eben sagt, es gibt das Basismodell, wo das Training stattfindet und dann darauf aufsetzen, die eigentliche Anwendung mit einer Benutzeroberfläche, wo man es überhaupt erst benutzen kann. Mhm. Und genauso, das ist insofern wichtig, weil bei den Regeln für GPAI, die richten sich eben vor allen Dingen an diese Modellanbieter und weniger so sehr an die Betreiber der Anwendungen. Warum ist das so? Muss man vielleicht auch ganz kurz erklären. Eigentlich war die KI-Verordnung schon fertig mit einem System, das auf die Systeme und auf diese Anwendungen und konkrete Anwendungsfälle zugeschnitten war. Und dann kam OpenAI und ChatGPT. Und der Gesetzgeber hat festgestellt, oh blöd, die haben wir ja ganz vergessen. Die müssen wir wohl schnell noch hineinarbeiten. Und das hat man auch gemacht und hat sie dann so gerade so irgendwie noch hineingearbeitet in die KI-Verordnung, was dazu führt, dass ein Bereich, ChatGPT ist eigentlich das, was die meisten oder sehr viele unter KI erstmal verstehen. Und dabei ist das in der KI-Verordnung nur ein ganz kleiner, von den Regelungen, Menge der Regelung, ganz kleiner Bereich. Worum geht's? Was wollte man aber eben dann doch noch regeln? General Purpose AI, das sind solche, die erstens mit einer großen Datenmenge trainiert sind. Viele große Daten sind da reingeflossen. Das Ganze ist für eine Vielzahl von Verwendungen geeignet. Das sind übrigens nicht nur die LLMs, wie sie heißen, die Sprachmodelle, die man eben als ChatGPT und ähnlich kennt, sondern da gibt es auch andere Modelle, die eben auch große generelle Verwendungszweck haben. Mhm. Das heißt eben, sie können in unterschiedliche KI-Systeme, in unterschiedliche Anwendungen mit unterschiedlichem Anwendungszweck integriert werden, haben selber gar keinen unmittelbaren Zweck in eine Richtung. Es gibt ein paar Ausnahmen für Forschung, Open-Source-Modelle, aber das ist aber nur reine Forschung. Also bitte nicht aufpassen, das ist nicht die unternehmensinterne Research and Development Produktentwicklung, sondern da geht es wirklich um akademische Forschung. Die ist da ausgenommen. Und vielleicht noch wichtig zu wissen, es gibt auch noch eine Steigerungsform zu denen, das sind die besonders leistungsfähigen Modelle. Jetzt können wir wieder im Hintergrund wieder ChatGPT laufen. Das war ja der Grund, warum das Gesetz das überhaupt gemacht hat. Diese besonders leistungsfähigen Modelle, die mit ganz vielen Daten trainiert sind, die haben, da hat man gesagt, die haben quasi systemische Risiken, wenn da ein Fehler drin ist. Wenn ChatGPT ein Problem hätte, einen Fehler hätte, dann hätten wir ein Riesenproblem mittlerweile. Und deshalb gibt es da besonders strenge Sicherheits- und Prüfpflichten, die man eben sehen muss. Wie gesagt, der Unterschied ist eben, während die anderen Regeln mit Hochrisiko-KI und über was wir jetzt in den Podcasts schon gesprochen haben, sehr konkret auf bestimmte Anwendungszwecke zugeschnitten sind, sind diese General-Purpose-AI-Regelungen eben für viele Verwendungszwecke. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem so ein Copilot oder wie auch immer in einem Bereich anwenden kann, der natürlich Hochrisiko ist, wie zum Beispiel Bewerbermanagement oder berufliche Bildung. Und damit wird dann auch plötzlich mein generelles Verwendungs-KI-System und mein generelles KI-Verwendungsmodell ein Hochrisiko-KI-Modell. Ja, und das muss man eben im Blick haben.
Okay. Also konkrete Beispiele. Jetzt erstmal GPAI, also General Purpose AI, ist erstmal ein riesengroßes ChatGPT.
Ist im Grunde, ist das, ja, ist es eben nicht das ChatGPT, sondern das GPT, was unter ChatGPT hängt. Mhm. Also das Chat ist die Funktion, mit GPT zu reden. Ich kann mit dem Ding reden. Das GPT ist das eigentlich nur das Sprachmodell, was OpenAI mal entwickelt hat. Die Firma, die dahinter steht, die haben das gemeinsam mit, auch Microsoft hat da noch mitgearbeitet. Es gibt andere Modelle von Google, gibt es das Modell, heißt Gemini. Es gibt ein französisches Modell, das heißt Mistral. Es gibt auch Modelle aus China, DeepSeek. In Deutschland gibt es ein Aleph Alpha. Das sind eben Modelle, die kann aber erstmal gar niemand. Und erst wenn man dann auf das GPT, das Chat, oben drauf setzt, also die Chat-Funktion, dann wird es zu einer Anwendung zu einem KI-System.
Mhm. Verstehe. Wenn ich so eine GPAI verwende, bin ich dann Anbieter? Bin ich da auch Nutzer? Habe ich da irgendwelche Pflichten? Was muss ich da beachten?
Genau, dann unterscheiden wir eben erstmal, nehmen wir erstmal die Anbieter, die großen, das sind die, ja, wie gesagt, die OpenAIs und Googles, aber wir kommen noch darauf, warum das auch für kleinere und für die Anwender wichtig ist. Die müssen erstmal dafür sorgen, dass ihre Systeme sicher funktionieren. Die KI-Verordnung ist ein Produktsicherheitsrecht. Die will dafür sorgen, dass Produkte sicher sind. Also müssen die dafür sorgen, dass ihr Produkt sicher ist, dass es Transparenzpflichten erfüllt, dass eine Dokumentation da ist. Die müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die es nachher betreiben, die es nachher anwenden wollen, wissen, was das System kann, was es nicht kann, wie es trainiert worden ist, nach welcher Logik es auch Entscheidungen trifft. Die müssen dafür sorgen, dass das System insbesondere auch zum Beispiel Cybersicherheitsfunktionen drin hat. Das heißt, es muss eben sicher sein, dass da keiner irgendwie geartete Ransomware hineinbaut, Verschlüsselungssoftware oder Hacker-Eingriffe möglich machen kann. Wir brauchen eine Strategie zum Urheberschutz. Ganz wichtiger Punkt, weil vielen Modellen, GPAI-Modellen, geht es eben doch auch um generative KI, wie man das nennt, also KI, die etwas erschafft, die natürlich erstmal auf Inhalten trainiert wurde. Da muss man wissen, darf man das überhaupt oder nicht. Das hätten die Anbieter, müssen sich diese Modellanbieter müssen sich das eben angucken, welche Modelle benutzen sie, welche Inhalte benutzen sie zum Trainieren. Es gibt zum Beispiel im deutschen Urheberrecht eine Funktion, da kann ich meine Inhalte so kennzeichnen, dass ich das nicht möchte. Ein sogenanntes Opt-out. Ich kann sagen, bitte trainiere nicht mit meinen Inhalten. Das müssen die Anbieter dann auch berücksichtigen. Oder wenn dann das um den Output geht, also das, was rauskommt aus der KI, müssen die zum Teil dafür sorgen, dass so digitale Wasserzeichen drin sind, dass ich erkenne, dieses Bild ist offensichtlich mit KI generiert worden. Dann kommt noch dazu der Datenschutz, den wir natürlich nie vergessen dürfen. Da kommen wir nochmal genauer zu, aber auch der muss beim Training der Modelle schon berücksichtigt werden. Also diese Anbieter müssen dafür sorgen, dass sie eben auch den Datenschutz berücksichtigen, wenn sie ihre Modelle trainieren. Die ganz großen systemischen Anbieter, habe ich gerade schon gesagt, müssen nochmal weitere Sicherheitstests, Cybersicherheit, die müssen auch, wenn was passiert, dann ihre Cyber-Incidents, ihre Datenlecks beim KI-Büro der EU melden. Und in jedem Fall aber muss er eben, was der Anbieter machen muss, ist dem Betreiber, demjenigen, der es nachher anwenden soll, eine Dokumentation an die Hand geben, um zu zeigen, das darfst du mit dem Ding, dafür ist es gedacht, das sind die Möglichkeiten, das sind die Grenzen.
Das heißt, wenn ich vermutlich als wieder aus Perspektive von einem kleineren Unternehmen auch, bin ich vermutlich jetzt kein Anbieter oder kein Hersteller von so einem großen Modell.
Eigentlich nicht. Also wir haben immer wieder mal, das ist ganz interessant, es gibt spannende, sehr innovative Ideen von deutschen Mittelständlern, die selber eigene Modelle entwickeln, eigene Algorithmen entwickeln, aber in der Tat, die meisten sind doch eher solche, die sagen, okay, ich betreibe das insofern, dass ich zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wir haben bei uns in der Kanzlei ein Sprachmodell uns eingekauft, haben dann noch so eine kleine Chatfunktion oben drauf gebaut und dann ist das unser SK-Wizard, wir nennen den so. Das heißt also ein eigenes KI-System, das wir betreiben. Und das wird bei den meisten ja so sein, dass sie eben so ein Sprachmodell nehmen und darauf irgendeine oder ein KI-Modell und darauf eine Funktion draufsetzen als KI-System.
Und dann bin ich Betreiber und kein Anwender.
Und dann bin ich eben Betreiber und nicht Anbieter. Und dann sind zwei Dinge. Das ist zum einen, ich muss sicherstellen, dass das, wo wir eben drüber sprachen, was der Anbieter alles tun muss, also diese ganzen Tests und Sicherheit und Transparenzpflichten und sowas, dass das auch da ist. Ja, das ist so wie sonst auch, wenn ich einen Motor einkaufe und in mein Auto setze, muss ich sicher sein, dass der Motor sicher gebaut ist und dass der alle TÜV-Anforderungen erfüllt. Genauso muss ich das mit meinem KI-Modell, meinem General-Purpose-AI-Modell machen, dass ich einbaue in mein eigenes KI-System. Und dann kommt noch ein paar eigene Betreiberpflichten. Das sind nicht ganz so viele, aber es sind auch welche, insbesondere wenn es darum geht, gegenüber den Dritten transparent zu sein. Also wo man sagt, ich kann ja nicht selber das Modell, kann ich nicht beeinflussen, das kann ich nicht schaffen. Ich kann nur wissen, das ist richtig gemacht. Aber ich kann natürlich gegenüber meinen Endkunden, denen, wenn ich das System einsetze, da kann ich schon auch Betreiber offen, kann ich auch für eigene Pflichten haben.
Was bedeutet das konkret und welche Fälle trifft es?
Naja, wenn ich eben ein Modell verwenden will, wie gesagt, muss ich schauen, dass es compliant ist, die Anforderungen einhält. Wenn ich zum Beispiel lese, war in der Presse vor einiger Zeit, das Modell, chinesische Modell DeepSeek ist sehr hochgelobt, günstig, schnell, sehr gut. Und dann stellt sich plötzlich raus, zumindest viele Autoren berichten, dass es da Sicherheitsprobleme mit dem Modell gibt, Zugriffe durch den chinesischen Staat, wie auch immer. Wenn ich sowas weiß, dann weiß ich als Betreiber, der das in meinem System anbinden will, sollte ich mir vielleicht zweimal überlegen, ob ich wirklich dieses Modell nehme oder nicht doch vielleicht ein anderes, von dem sowas nicht bekannt ist. Oder ein weiteres Beispiel, was ich bringen kann, wir wissen alle, dass Modelle, die nicht mit vielen Daten trainiert wurden, sondern mit kleineren Mengen Daten oder mit einseitigen Daten trainiert wurden, auch einseitige Ergebnisse bringen können, den sogenannten Bias, wie man das so schön nennt, also Voreingenommenheit von Modellen. Wenn ich das eben ein Modell benutze, von dem ich ausgehen muss, dass es nicht vielleicht so nicht ganz ausgewogen trainiert wurde, weil es ein kleines Modell ist, weil ich es nur mit meinen eigenen Dokumenten trainiert habe und deshalb eben keinen Einfluss von außen hat, dann muss ich das beachten und dran denken, meine Ergebnisse, die ich da mit meinem KI-System produziere, könnten vielleicht voreingenommene Ergebnisse sein, weil mein Modell ja vielleicht voreingenommen trainiert wurde. Das muss ich einfach beachten.
Daran anknüpfend, wenn ich auf die Idee komme, dieses Modell zu nehmen und mit meinen Daten zu verfeinern, also Feintuning auf meine Zwecke anpassen, werde ich dann auch zu einem Anbieter?
Das kann in der Tat passieren. Also das ist ich werde immer dann zum Anbieter, wenn ich etwas, ein Modell von einem anderen nehme und eine wesentliche Veränderung dran vornehme, es wesentlich umarbeite. Das ist ja auch nichts anderes, das kennen wir auch aus anderen Bereichen schon. Und das ist eben dann, wenn ich dieses Feintuning betreibe. Der Punkt ist, wir müssen eben uns überlegen, wann mache ich wirklich eine wesentliche Veränderung. Also ganz klar ist es noch nicht. Es gibt da nicht ganz klare Vorgaben, aber man weiß zum Beispiel, also wenn ich einfach nur einen Prompt schreibe, eine Eingabe in das ChatGPT und sage, ChatGPT, fasst mir diesen Text zusammen oder mach dieses, das ist keine wesentliche Veränderung des Modells. Oder wenn ich diese Parameter einstelle, man kennt das zum Teil, das nennt sich die sogenannte KI-Temperatur. Wenn ich dem ChatGPT sage, und schreibe die Antwort besonders kreativ oder schreibe besonders freundlich oder besonders formell und besonders wie ein Anwalt, dann sind das Einstellungen, die eine Parametrisierung sind, aber das ist keine wesentliche Veränderung des Modells. Wenn ich aber wirklich anfange, das Modell zu nehmen, mit meinen eigenen Dokumenten zu trainieren und daran zu trainieren, das ist dann eben dieses sogenannte Feintuning, wie du es nennst, das ist sicherlich ein Punkt, wo ich dann sage, da wird es dann plötzlich eben zu meinem Modell, weil es ja mit meinen Daten trainiert auch ist. Und dann bin ich auch der Anbieter und muss auch die Pflichten einhalten.
Und welche Rolle würde das Urheberrecht dann spielen? Also ich trainiere dann auch quasi mit meinen Daten eventuell ein KI-Modell.
Die ganze Urheberdiskussion ist eine sehr, sehr spannende, weltweit geführte, die auch sehr, sehr interessant, sehr natürlich, gerade die Anbieter natürlich viel interessiert. Für die meisten Unternehmen, die das eher als Betreiber sehen, naja, die sehen es vielleicht aus der Beobachterperspektive, aber wie gesagt, auch da, wenn ich eben so ein Modell benutze, was vielleicht illegal trainiert wurde mit illegal benutzten Daten, dann möchte ich das vielleicht nicht und sollte ich vielleicht auch nicht nehmen. Dazu muss man nur wissen, es gibt da verschiedene Regeln. In den USA die sogenannten Fair Use, da kann man bestimmte Sachen benutzen. Japan, die dürfen alles benutzen, was im Internet ist. Und in Deutschland ist deutsche Urheberrecht sagt zum Beispiel, ich darf alles zum Training benutzen, was nicht wir hatten es eben gesagt, schon ausdrücklich gekennzeichnet ist, ich will das nicht, ein Opt-out dran ist. Es gibt da mittlerweile auch zwei Urteile in Deutschland schon. Das Landgericht München hat gerade für die GEMA, da geht es um Songs von Pur und von Rolf Zukowski und verschiedenen anderen Künstlern, die eben benutzt wurden zum Training von Sprachmodellen. Und da hat das Landgericht München gesagt, das ist aber nicht in Ordnung, wir finden das nicht richtig, das darf so nicht passieren, wenn dieses Trainingsdatum in der KI memorisiert wurde, wie das das Gericht gesagt hat. Ähnlich kommt das aus Hamburg, also wenn die Trainingsdaten wiedererkennbar sind in dem, was produziert wird, dann ist das ein Verstoß gegen das Urheberrecht. Es gibt ein bisschen andere Urteile aus UK, aus England, die sehen das ein bisschen anders. Meine Einschätzung ist, diese Diskussion wird sich wahrscheinlich etwas entschärfen in dem Moment, wo ohnehin die großen Sprachmodelle wie GPT und ähnliche alles, was frei verfügbar im Internet war, ohnehin schon trainiert haben. Ob sie das durften oder nicht, ist mittlerweile dann möglicherweise auch eine Frage, die sich im Nachhinein zwar vielleicht klären lässt und über Schadenersatz und Lizenzgebühren zu klären ist, aber das frei Verfügbare ist sowieso schon zum Training benutzt worden. Und es wird jetzt eine spannende Diskussion, wie kommen diese großen Anbieter auch an die Sachen, die nicht frei verfügbar sind, die eben vielleicht auf einzelnen Servern, die Unternehmen selber in ihren Servern haben, die Künstler geschützt haben vom Zugriff. Und da wird die Diskussion wieder geführt werden.
Aber sich letztlich wahrscheinlich auch ein wenig in ihrer Bedeutung entschärfen, in dem Moment, wo die großen Sprachmodelle wie eben GPT oder andere Gemini alles bereits trainiert haben, was frei verfügbar im Internet zu trainieren da war. Ob die das durften, ist dann eine Diskussion, die man im Nachgang vielleicht noch wieder weiterführen wird mit den Betreibern über Lizenzgebühren, gegebenenfalls Schadenersatzzahlungen. Aber es ändert ja nichts daran, dass die Modelle mit den Dingen trainiert wurden. Und da wird man dann eher die Frage sich stellen, wie schaffen es die Betreiber dieser Modelle, auch an die Inhalte ranzukommen, die eben nicht frei verfügbar sind, wo sie ohne Zustimmung des Urhebers eben gar nicht drankommen werden. Auf der anderen Seite, wir als diejenigen, die die Modelle eben nutzen, in Form von unseren KI-Systemen oder Chat-Modellen, wir müssen uns eben überlegen, dass wir nur solche Systeme einsetzen dürfen, bei denen laut Gesetz klargestellt ist oder sicher ist, dass sie eine wirksame Strategie haben zum Schutz von Urheberrecht. Und wenn ich eben weiß, dass ein Modell urheberrechtswidrig mit Daten trainiert wurde, dann ist da diese Anforderung eben möglicherweise nicht erfüllt und ich muss mir überlegen, ob das dann das richtige Modell ist. Zum anderen muss ich auch mir klar sein, dass die deutschen Gerichte sagen, wenn diese möglicherweise urheberrechtswidrig trainierten Inhalte später dann auch wieder in gleicher Weise reproduziert werden bei meiner Nutzung, dann darf ich diese reproduzierten Inhalte eben auch nicht nutzen, so jedenfalls die deutschen Gerichte. Das wird spannend, weiter zu beobachten und legt mir natürlich die Pflicht, insbesondere auch auf, immer wachsam zu bleiben, was da aus der KI rauskommt, was ich damit nutzen darf, was ich damit machen darf und damit ich da eben keine Urheberrechte an Werken verletze, die genauso aussehen. Das ist hier das Problem.
Dann nehmen wir das mal als Schlusspunkt und wir unterhalten uns in der nächsten Podcast-Folge darüber, welche rechtlichen Rahmen insgesamt neben der KI-Verordnung zu beachten sind. Und für dieses Mal sage ich vielen Dank, Matthias, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, ich freue mich drauf.